Für mich ist heute Morgen kein grosses Opfer gewesen, um daher zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal daher zu fahren. Das Auto hat den Weg eigentlich noch fast allein gewusst. Und es freut mich auch, was ich so mitbekomme, wie ihr euch entwickelt als Gemeinde, wie ihr unterwegs seid. Wenn ich mit dem Godi die auch reden über euch, also der Godi und ich reden damals ein bisschen über euch, aber meistens nur gut. Ich freue mich sehr, dass, was ich höre, wie ihr euch entwickelt. Und es freut mich auch, dass ich jetzt eigentlich in einer anderen Rolle wieder da sein darf, als es so die letzten paar Mal der Fall war. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Ich kann einfach wieder als Regionalleiter und als Gast jetzt da sein und mit euch über das Thema nachdenken. Und das finde ich super. Ja, das Thema, das ich heute Morgen euch so ein bisschen gegeben habe, ist ein sehr theologisches Thema, auch ein bisschen ein anstrengendes Thema. Weshalb brauchte es so viele Opfer? Im Alten Testament hat es sehr viele Opfer gegeben, man könnte das nachlesen. Wenn man überlegt, zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat es etwa 4 Millionen Juden gegeben. Und von diesen 4 Millionen Juden haben etwa 1 Million dort gelebt, wo heute Israel ist. Und wenn nur pro 20 Leute ein Lamm pro Jahr geopfert worden ist, dann sind das 50.000 Lämmer pro Jahr. Das ist konservativ gerechnet. 50.000, das wären 140 pro Tag. Das wäre pro Tageslicht, also wo Tageslicht war, alle 5 Minuten eins. Das ist viel. Das ist eine ganze Industrie gsi damals. Es hat so um Jerusalem herum hat es so eine ganze Region gegeben, wo man eigentlich praktisch nur mehr so Lämmer gezüchtet hat. Die haben ja irgendwo müssen herkommen. Die sind nicht irgendwie einfach vom Himmel oben runtergefallen oder so. Und die Frage ist ja schon, für was braucht es so viel Blut vergießen? Gut, jetzt kann man noch sagen, die Lämmer, die allermeisten, hat man dann noch gegessen. Also irgendwie hat man ja sonst vielleicht mal ein Barbecue veranstaltet und so. Aber gleich, ist Gott irgendwie ein jähzorniger Despot, wo wir müssen irgendwie zufriedenstellen, indem dass wir ihm zeigen, wie fest dass wir opferbereit sind für ihn und dass wir da Blut vergüssen und so weiter. Für was braucht es das? Es ist uns auch irgendwo ein peinliches Thema. Dann denkst du, oh, Gott sei Dank ist mein Kollege heute nicht da und muss sich das anhören und so. Wenn du jetzt heute Morgen würdest da vorne stehen, wie würdest du die Frage beantworten, für was braucht es so viel Opfer? Ich gebe euch 20 Sekunden, um darüber zu reden. Ab jetzt. Okay, wir sehen, es ist nicht so ein einfaches Thema. Es ist schon mehr geredet worden in diesem Raum. Und es ist auch ein ziemlich breites Thema. Etwa vor einem knappen Jahr habe ich angefangen, dass ich Jesus gesagt habe, Jesus, ich will jetzt noch mal genauer verstehen, warum hast du müssen sterben. Ich weiss es natürlich im Grunde genommen schon. Aber ich wollte es einfach noch mal genauer verstehen. Und irgendwo hat er mich an das Thema angeführt von den alttestamentlichen Opfern. Seit über einem halben Jahr mache ich eigentlich meine gesamte stille Zeit zu diesem Thema. Also ich bin kurz vorm Explodieren fast. Man kann sich mit dem Thema auch bis zum Wahnsinnig werden fast auseinandersetzen. Und ich bin nahe dran. Ich muss sagen, ich bin nahe dran. Und heute können wir jetzt nur, ich werde mit euch heute jetzt einfach über einen von verschiedenen Aspekten nachdenken. Also das, was ihr vorher geredet habt, stimmt wahrscheinlich auch, geht davon aus, ich glaube das auch. Ich werde heute Morgen mit euch über einen Aspekt nachdenken, wo wir vielleicht nicht so, wo wir nicht so geläufig haben. Im Hebräer 9 wird das Alte und das Neue Testament, der Alte und der Neue Bund, wenn man könnte sagen, das Judentum und das Christentum wird miteinander verglichen. Und im Normalfall, wenn wir das lesen, dann lesen wir immer vor allem das, wo es ums Christentum geht, weil wir ja Christen sind. Das interessiert uns ja mehr, oder? Und jetzt habe ich aber mal einen Abschnitt aus dem Hebräer, habe ich mal alles rausgelöscht, wo es ums Christsein geht. Jetzt lesen wir mal nur, was im Hebräerbrief über die alttestamentlichen Opfer und das Alte Testament Judentum steht. Und da heisst, das Blut von Böcken und Stieren heiligt die Unreinen zu dienen dem lebendigen Gott. Denn wo ein Bund ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der den Bund gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn Mose sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das sind alles Aussagen über das Judentum. Das ist jetzt ein komplexer Text. Aber was wir mal sehen, ist, dass da der Hebräerbriefschreiber sagt, damit ein Bund kann geschlossen werden, damit eine Beziehung kann entstehen zwischen dem Menschen und Gott, für das muss Blut vergossen werden, sagt er. Damit der Bund in Kraft tritt, muss Blut vergossen werden. Und was er auch noch sagt, ist, dass das Blut repräsentiert eigentlich den Tod von dem, der den Bund gemacht hat. Und wer hat den Bund gemacht? Gott hat ihn gemacht. Also das Blut von diesen Opfern, das da geflossen ist, repräsentiert Gott. Das Blut, das da vergossen worden ist, sagt uns etwas über Gott, wie gross seine Liebe zu uns ist, wie gross, wie er zu uns steht. Das, in dem Blut geht es nicht darum, dass es unsere Opferbereitschaft für Gott repräsentiert, sondern Gottes Opferbereitschaft für uns. Und das ist eigentlich schon die Pointe von dieser Predigt. Ich weiss nicht, wenn ich das erste Mal gelesen habe, das habe ich im Sommer gelesen, im letzten Juli. Mich hat es schier aus den Socken gehauen. Ich habe immer gemeint, das Blut zeige, was die Menschen für Gott bereit sind zu tun. Wie fest es ihnen leid tut. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, nein, es ist umgekehrt. Denken wir mal ein bisschen über das nach. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Erste, was wir begreifen müssen, Gott liebt uns und leidet an uns. Im Alten Testament steht, dass Israeliten Gott kränkt haben. Wir könnten jetzt das alles mit Bibelstellen belegen. Aber für das habe ich jetzt Zeit nicht heute Morgen. Dass sie ihn betrübt haben. Dass ihre Untreue und ihre Bosheit sein Herz bekümmert haben. Dass Israel Gott untreu sei, wie eine Frau, die eine Prostituierte wird. Dass das Volk Israel Gott eine ermüdende Last ist, dass er ihre Bosheiten kaum mehr kann ertragen, steht dort. Also der Bund, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat, das ist ein extremes Defizitgeschäft. Das ist überhaupt nicht auf Augenhöhe. Da gibt es einen, der einfach viel mehr in die Beziehungen gibt als die anderen. Und das ist Gott. Jetzt, der C.S. Lewis hat gesagt, lieben heisst, verletzlich zu sein. Also Gott, wenn Gott sagt, er liebe sein Volk, dann heisst das, dass er verletzlich wird. Lieben heisst, verletzlich zu sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Und ein anderer Theologe hat gesagt, ein Gott, der nicht leiden kann, kann auch nicht lieben. Also in dem Moment, wo Gott sich entschieden hat, sein Volk zu lieben, hat er sich entschieden, zu leiden. Und wenn man jetzt also so ein Opfer gebracht hat, ich habe da so ein bisschen ein Lämmchen mitgebracht, ich hätte zwar lieber ein Echtes gehabt, ich weiß nicht, beim Anfahren, ich dachte, vielleicht hätte jemand von euch ein Lamm daheim gehabt, ein Echtes. Hat jemand Schäfer von euch? Okay, dann bin ich beruhigt. Sonst wäre es eine mega Chance gewesen, die man verpasst hätte. Also, wenn man so ein Lamm geopfert hat, dann hat man gesehen und damit auch anerkannt und in Anspruch genommen, hey, wow, so fest liebt mich Gott, dass er bereit ist, es so zu leiden für mich, wie das Lamm jetzt stirbt. So sehr ist es ein Defizitgeschäft. Jetzt der zweite Punkt, den wir begreifen müssen, ist, dass Gott schenkt uns Gnade. Gott hat mit seinem Volk, mit dem alttestamentlichen Volk Israel, einen Bund geschlossen, der auf Gnade basiert hat. Gott hat den Abraham berufen, noch bevor der irgendetwas hat können machen für Gott. Der hat kein einziges von den Geboten können einhalten, die hat es nämlich gar noch nicht gegeben. Er hat ihn berufen aus reiner Gnade. Und aus reiner Gnade hat Gott das Volk Israel berufen. Nicht, weil sie besser gewesen wären wie die anderen. Nicht, weil sie grösser und stärker gewesen wären als die anderen. Im Gegenteil, sie sind schwächer und kleiner gewesen als die anderen. Aus reiner Gnade hat er sie berufen. Und dann hat Gott seinem Volk, seinen Namen offenbart. Yahweh. Und Yahweh, das ist sein Bundesname. Das ist wie, nur meine Kinder sagen mir Papi, okay? Und eigentlich nur das Volk Israel sagt, dürfte Gott Yahweh sagen. Sie machen es ironischerweise nicht einmal. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das ist eigentlich der Name, den er ihnen gegeben hat. Und was ist die Bedeutung von dem Namen? Die tiefe Bedeutung. Ich weiss schon, dass es irgendwie heisst, ich werde sein, der ich sein werde und so. Aber was ist die tiefere Bedeutung von dem Namen? Und da sagt Gott zu Mose, ich will vor dir ausrufen den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es heisst doch nicht, ich bin der Heilige und Allmächtige. Das hätte es auch können heissen. Aber es heisst eben, die tiefere Bedeutung von dem Namen ist, dass Gott gnädig ist. Oder im Psalm wird betet, aber du Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Heiligkeit ist dein Trost, jetzt können heissen. Oder deine Allmacht ist mein Trost. Aber es heisst, deine Gnade ist mein Trost. Also die tiefste Bedeutung von dem Namen von Gott ist, dass er gnädig ist. Der Gott vom Alten Testament ist der gleiche wie der Gott im Neuen Testament. In beiden Testamenten wird er als heilig und gerecht, als richtend und als vollkommen dargestellt, aber eben auch als liebevoll und gnädig. Schon im Judentum. Das Judentum war nicht einfach eine Gesetzesreligion. Die Gesetze waren nicht, um in die Beziehung zu Gott hineinzukommen, sondern um in der Beziehung zu Gott zu bleiben. Das ist ein Unterschied. Und jetzt hat man dem Gott eben auch geopfert. Das heißt dann da, einen Altar machen wir, auf dem du dein Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinden opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, also man könnte sagen, meiner Gnade gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn man jetzt also ein Opfer gebracht hat, dann hat man das geopfert und hat gedacht, wow, so gross ist Gottes Gnade. Dann hat man das anerkannt und hat es gesehen, so stark ist Gottes Gnade. Der nächste Punkt ist, dass Gott uns Leben schenkt. Jetzt, wenn wir an Blut denken, dann denken wir an Sachen wie Tod und Sterben und Sünde und so. Aber in der Bibel, im Alten Testament, ist es anders. Da heißt, denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr damit von eurer Schuld gereinigt werdet. Denn das Blut ist die Reinigung eurer Sünden, weil das Leben in ihm ist. Wir denken bei Blut an Sterben. An Tod. Im Alten Testament hat man das Gegenteil gedacht. Das Blut steht fürs Leben. Das Blut ist das Lebensblut. Es ist das Lebenselixier. Man redet eigentlich vom Blut ähnlich, wie man zum Beispiel sagt, der Geist ist das Leben oder Jesus ist das Leben, würde ich mir sagen. Im Alten Testament hat man gesagt, das Blut ist das Leben. Das Blut ist das Leben. Und durch das Blut ist irgendwie wie Gott selber zur Stelle. Und wenn das Blut geflossen ist, dann steht das Blut eben nicht für meine Sünde und auch nicht für den Tod, sondern fürs Leben. Das Blut ist das Lebenselixier. Das Blut ist eigentlich wie der göttliche Funke in den Lebenswesen hinein. Wir leben, solange das Blut zirkuliert. Und so hat man das gesehen im Alten Testament. Und wenn man also ein Tier geopfert hat und das Blut geflossen ist, dann hat man gedacht, so schenkt Gott mir das Leben. So, und man hat das in Anspruch genommen. So schenkt er mir mein Herz, sein Herzblut. Und weil Gott in diesem Blut in gegenwärtig war, darum hat es uns auch können wehen, ihm zu dienen. Es hat uns verändert. Das Wehen ist so ein altes Wort. Ich erkläre es euch gerade, um was es geht. Die Stelle im Hebräerbrief, die ich euch schon mal vorgelesen habe, dort heisst, das Blut von Böcken und Stieren heiligt die Unreinen zu dienen dem lebendigen Gott. Und am Schluss heisst es noch, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also es geht dann nicht einfach nur darum, dass das Blut uns Sünden vergibt oder dass durch das Blut Sünden vergeben werden. Das auch, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Aber es geht eben auch darum, dass wir geheiligt werden. Und heiligen bedeutet, dass wir für einen heiligen Dienst geweiht werden. Wir werden in einen heiligen Dienst eingesetzt durch das Blut. Das bedeutet Heiligen. Und Gott hat über das Volk Israel gesagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also Gott will nicht einfach, dass wir keine Sünde mehr haben. Das ist schon okay. Aber er will eben mehr. Warum dann keine Sünde mehr? Ja, damit wir eben können seine Priester werden. Damit wir können ihm dienen, in einem heiligen Dienst. Und wenn man jetzt so ein Opfer gebracht hat, dann hat man gesehen, wow, Gott will mich immer noch haben. Er wird mich immer noch brauchen. Ich darf immer noch zu seinem heiligen Priestervolk gehören. Und der letzte Punkt. Gott weiht uns, ihm zu dienen. Und Gott beschenkt und segnet uns. Das heißt, denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben. Das Opfer, das ist nicht eine Idee von den Menschen. Es ist nicht so gewesen, dass die Menschen irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt haben und dann gedacht haben, jetzt müssen wir Gott irgendwie zufriedenstellen und so. Das hat es auch gegeben in anderen Religionen, aber im Judentum hat es das nicht gegeben. Das Opfer ist nicht das Geschenk von den Menschen zu Gott, sondern von Gott für die Menschen. Es war Gottes Idee gewesen. Er hat gesagt, okay, geben wir ihnen etwas, was sie erinnert an ihre Sünden. Also das Opfer erinnert uns an unsere Sünden. Und zeigen wir ihnen, wie sehr ich eigentlich leide an der Beziehung zu ihnen. Und nachher zeigt er uns seine Gnade. Und dann zeigt er uns, wie er uns das Leben schenkt. Und wie er uns neu heiligt und weht. Und rein macht, dass wir ihm dienen können. Und wenn man das alles gesehen hat und anerkannt hat, dann ist das ein Geschenk von Gott. Dass Gott das eigentlich wie ein Symbol geschenkt hat, dass man das sieht. Drum ist das passiert. Also Gott hat eigentlich die Opfer nicht gebraucht. Es ist nicht um Gott gegangen. Wer ist Gott? Meint der Gott braucht es irgendwie, dass man da irgendwelche Schäfchen opfert. Die Menschen haben es gebraucht. Es ist ein Symbol gewesen, das die Menschen gebraucht haben. Gott hat schon lange gecheckt gehabt, was Sache ist, aber die Menschen eben nicht. Und darum hat Gott ein Symbol gemacht für uns Menschen. Und die Opfer, das ist nicht eine zerknirschte Sache gewesen. Man ist nicht irgendwie angegangen und dachte, ich bin so ein Sünder und so. Das hat es vielleicht schon einmal gegeben, aber in aller Regel ist es nicht eine zerknirschte Sache gewesen, sondern es ist in einer freudigen Stimmung gebracht worden. Sie sind singend, sind sie von Jericho nach Jerusalem aufgezogen. Sie haben gesungen, wir wollen einander sagen, der Herr ist gut, der Herr ist gnädig, der Herr ist treu. In Freude haben sie das Opfer gebracht, weil es ein Segen war. Es heisst da, einen Altar machen wir, auf dem du deine Brandopfer, Dankopfer und Schafe und Rinder opferst. Und nachher heisst, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Nicht irgendwie noch schimpfen mit dir. Ja, genau, es ist so schlimm. Nein, es ist ein Segen. Gott kommt und segnet beim Opfer. Eigentlich kann man sagen, der aaronitische Segen, das ist eigentlich der Segen, den die Priester ausgesprochen haben. Das ist eigentlich die Botschaft vom Opfer. Müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt bringt ihr ein Opfer, ein Lamm stirbt. Und in dem Moment, wo es stirbt, kommt ein Priester zu euch und sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist die Botschaft vom Opfer, der Segen. Also wir haben, Gott liebt uns und leidet uns, Gott schenkt uns Gnade, Gott schenkt uns Leben, Gott weiht uns, zu einem mit ihm zu dienen und Gott beschenkt und segnet uns. Und das ist der Grund gewesen, warum es so viele Opfer gebraucht hat. Die Menge von dem Blut, das geflossen ist, hat symbolisiert die Grösse von Gottes Gnade und Liebe. Und darum hat man um Jerusalem herum Lämmer züchtet. Und es hat Hirten gegeben, die genau für das ausgebildet sind, um solche Lämmer zu züchten. Und da in Bethlehem, innerhalb von dem roten Kreis, ist einer geboren worden. Bei diesen Hirten. Und dann hat man später das Lamm Gottes genannt. Und er hat das eigentlich alles erfüllt, was die Opfer wie voraus dargestellt haben. Er hat das eigentlich alles dann erfüllt durch sein Opfer. Er war eigentlich das grösste Opfer gewesen. Die anderen sind eigentlich nur so ein Hinweis auf ihn gewesen. Und er hat uns zum Beispiel gezeigt, wie Gott uns liebt und für uns leidet. Er hat alles weggenommen, wo Gott leidet. Er hat alles auf sich genommen und hat das eigentlich überbrückt. Und er hat uns Gottes Gnade geschenkt. Er hat gesagt, hey, wow, voll Gnade und Barmherzigkeit. Ist er gewesen. Und er hat uns gezeigt, was Gottes Gnade bedeutet. Und er hat uns das Leben geschenkt. Er hat sein Blut gegeben, damit wir leben können. Er hat uns gereinigt, er hat uns geweiht, damit wir Gott dienen können. Und sein Opfer ist eigentlich der grösste Segen überhaupt gewesen. Jetzt sind jetzt alles vielleicht nette theologische Gedanken gewesen. Aber was bedeutet es denn für uns? Was nehmen wir denn jetzt mit aus dieser Predigt? Gut, es ist vielleicht, hat vielleicht auch seinen Wert, dass wir ein bisschen mehr verstehen, um was es gegangen ist im Alten Testament. Aber die Sachen da, Gott liebt uns und leidet an uns und so weiter. All die Punkte. Das Erste, wo wir eigentlich zwei Sachen begreifen. Das Erste, was wir begreifen, das ist alles für dich. Und die verstehst du, kannst schon mit seit 20, 30, 40 Jahren mit Jesus leben und das nicht wirklich gecheckt haben. Das ist alles für dich. Und vielleicht gibt es heute Morgen nichts anderes, was du solltest machen, wie das einfach neu anzunehmen. Sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Gott, danke, dass du mich liebst, obwohl du leidest an mir. Gott, danke, dass du mir Gnade schenkst. Vielleicht solltest du aufhören, immer da zu probieren, Gott zu besänftigen mit irgendwie deinen Werken und die Bibel lesen und beten. Nicht, dass das schlecht wäre, aber Gott schenkt dir Gnade. Du kannst nichts erkaufen damit. Oder, Gott schenkt dir das Leben. Was sind all die weltlichen Sachen im Vergleich zu dem, was Gott dir schenken will? Oder Gott weiht dich. Er bevollmächtigt dich, ihm zu dienen. Nicht nur ein paar wenige da vorne, sondern jeder von uns, der Jesus glaubt. Im Kleinen oder im Grossen. Oder Gott will dich immer wieder beschenken und dich segnen. Man könnte über all das eine lange Predigt halten. Aber vielleicht solltest du einfach heute Morgen das einfach mal neu für dich annehmen und durchbuchstabieren. Wisst ihr, ich buchstabiere das immer wieder durch. Ich checke bis heute nicht, was es bedeutet, dass Gott mich liebt, zum Beispiel. Jede von diesen Aussagen checke ich vielleicht, ich sage jetzt einmal, zu 12%. Und es wäre ein riesiger Gewinn, ich würde zu 15% arbeiten. Also vielleicht solltest du das einfach mal für dich checken heute Morgen und gar nichts anderes. Und der zweite Punkt ist, diese Sachen sind nicht nur für dich, sondern auch durch dich. Verstehst du, wenn Gott liebt dich und du bist eigentlich herausgefordert, auch zu lieben. Gott will durch dich, durch Menschen lieben. Aber wenn du dich entscheidest, Menschen zu lieben, dann entscheidest du dich zu leiden. Verstehst du, falls meine Frau sollte sterben, vor mir würde ich leiden. Will ich sie lieben, würde ich leiden. Ich leide, wenn meine Kinder schlechte Entscheidungen treffen, will ich sie lieben.